In Brüssel predigt man gern Transparenz, Rechtsstaat und moralische Überlegenheit. Doch nun wird es im eigenen Haus ungemütlich. Die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini steht unter Korruptionsverdacht. Es geht um mutmaßlich manipulierte Ausschreibungen, durchgestochene Interna und fragwürdige Millionenprojekte rund um die EU-Diplomatenschule in Brügge. Ein Fall, der nicht irgendwo am Rand spielt, sondern mitten im Machtkern der Europäischen Union. Während die Verantwortlichen beteuern, alles sei sauber gelaufen, stellt sich für viele andere die Frage, wenn selbst die obersten Hüter europäischer Werte ins Zwielicht geraten, was sagt das über den Zustand der EU aus? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Stock, Wirtschaftsjournalist und genauer Beobachter der Brüsseler Szene. Guten Tag, Herr Stock.
Guten Tag.
Herr Stock, Sie haben zum Fall Mogherini recherchiert. Einiges ist auch durch Medienberichte bekannt geworden. Können Sie ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht in diesem möglichen Korruptionsskandal und wer die zentralen Personen sind?
Die Federica Mogherini ist nach ihrer Amtszeit als hohe Außenbeauftragte in der EU, also wirklich einer der Spitzenjobs, die da zu vergeben sind, ist sie gewechselt an das Europakolleg nach Brügge. Das ist eine Schule, wo Diplomaten ausgebildet werden. Und an dieser Schule hat sich im Jahr 2022 Folgendes zugetragen. Da gab es eine Überlegung, ein millionenteures Haus zu kaufen für 3,5 Millionen Euro. War damals in der Phase von Corona viel Geld. Ist heute auch immer noch viel Geld. Und dieses Haus sollte dazu dienen, dass Diplomaten, die ausgebildet werden, da wohnen. Und das hat man damals gemacht, obwohl wenig Geld zur Verfügung gestanden hat. Und oh Wunder, kaum hat man das gemacht, hat dieses Europakolleg in Brügge eine Ausschreibung gewonnen, von der EU initiiert, vom Europäischen Auswärtigen Dienst initiiert. Und in dieser Ausschreibung ging es darum, dass ein Diplomatenlehrgang finanziert werden sollte. Und Voraussetzung dafür war, dass diese Diplomaten, diese künftigen, eine Unterkunft bekommen. Und so war es also so geschehen, dass diese 3,5 Millionen Euro, die Mogherini ausgegeben hat, um dieses Gebäude zu kaufen, im Nachhinein dann durch die Ausschreibung zu einem großen Teil finanziert worden sind. Und jetzt liegt der Verdacht nahe, dass Mogherini wusste, da kommt eine Ausschreibung, was sind die Bedingungen, ich muss so ein Gebäude anmieten oder sogar kaufen. Und das hat sie gemacht und entsprechend dann auch ihr Geld verdient.
Es sollen ja noch zwei weitere EU-Spitzenbeamte irgendwo in der Sache hängen. Wer ist das und was wird denen vorgeworfen?
Naja, das sind enge Vertraute von Mogherini, die in dieser Verwaltung des Europakollegs unterwegs sind. Das ist ihr Direktor, das sind Helfer, aber es spitzt sich schon auf diese eine Person zu und eben die Helfeshelfer, die dabei gewesen sind. Und das Interessante ist ja, wenn man mal schaut, wie ist eigentlich Mogherini in ihr Amt gekommen. Das ist 4-5 Jahre her und damals gab es eine Ausschreibung für diese Stelle im Europakolleg an der Spitze. Und es gab Bedingungen, zum Beispiel, dass man schon mal eine große Institution in der Ausbildung, in der Lehre geleitet haben soll. Das hat Mogherini damals nicht erfüllt. Aber was sie erfüllte, war eine hervorragende Verbindung zum Chef des Europarats, Herman Van Rompuy, dem ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten. Und der hat sie offenbar stark protegiert. Und deswegen guckt man da genau hin. Sie ist damals dahin gekommen, schon unter Bedingungen, die viele kritikwürdig fanden. Und jetzt passiert sowas und man fragt sich natürlich, was ist da los in dieser EU, wenn jemand aus der EU-Kommission als hohe Beauftragte, als Außenbeauftragte in diesen Job wechselt und dann praktisch in diesem Job von der Finanzierung der Kommission abhängt. Also dass da nicht zumindest mal so eine Pause oder eine Abkühlphase stattgefunden hat, wie man das aus der Wirtschaft kennt, wenn da ein Wechsel stattfindet, das ist schon merkwürdig und das ist eben etwas, was das Vertrauen in diese EU-Institutionen erschüttert.
Bevor wir da zu den politischen Implikationen gehen, noch die Frage zum ganzen juristischen Prozedere. Die drei Beschuldigten wurden festgenommen, sind jetzt aber wieder auf freiem Fuß. Als Laie würde man denken, ja, da herrscht doch Verdunkelungsgefahr im höchsten Maß. Wie ist das zu werten, dass keine Untersuchungshaft verhängt wurde?
Ja, die drei sind in der vergangenen Woche für 24 oder 48 Stunden am Ende festgenommen worden. Und dann hat man festgestellt, okay, die haben festen Wohnsitz, die haben sich bisher auch nicht viel zu Schulden kommen lassen und hat sie auf freien Fuß gesetzt, aber ihnen natürlich gesagt, ihr dürft euch hier jetzt nicht aus dem Ort entfernen. Das ist einfach europäisches Recht, beziehungsweise in dem Fall auch belgisches Recht, dass man bei solchen Fällen dann so mit den Verdächtigen umgeht, wie man das auch von anderen Fällen gewöhnt ist. Wo ein fester Wohnsitz ist, wo bisher keine Vorstrafen sind, da ist das, glaube ich, das Standardverfahren.
Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung, aber im politischen Kontext ist die immer ein bisschen bedeutungslos. Wie wird das jetzt bewertet innerhalb der EU oder auch außerhalb von Stimmen, was da passiert ist? Wird das als Einzelfall einer gierigen Dame angeschaut oder sieht man da durchaus auch irgendwo größere Zusammenhänge?
Ja, das ist genau das Problem. Das Problem besteht darin, dass diese Vorfälle immer häufiger stattfinden. Es gibt Statistiken bzw. Untersuchungen der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Europäischen Ermittlungsbehörden. Die einen heißen EPOS, die Staatsanwaltschaft, OLAF sind die Ermittler, die Polizeiermittler. Und danach nehmen diese Fälle von Korruption, von Bestechung, von Vorteilsnahme, Vetternwirtschaft zu. Von der Ermittlungsbehörde von OLAF gibt es eine Übersicht über das Jahr 2024. Danach sind etwa 860 Millionen Euro in der EU sichtbar veruntreut worden. Also das ist das, was denen aufgefallen ist. Und da muss man also denken, dass auch viel an denen wahrscheinlich vorbeigelaufen ist. Insofern dürfte die Zahl, die tatsächliche Zahl, deutlich höher sein. Und man sieht also, das steigt. Diese Korruptionsfälle nehmen stark zu. Und sowas erschüttert natürlich das Vertrauen in diese sowieso schon von vielen als sehr fern empfundene Europäische Union. Wenn dann sowas dazukommt, wenn sowas sichtbar dazukommt, dann wird es nochmal schlimmer und man fragt sich, was machen die in diesem Raumschiff Brüssel da eigentlich?
Welche Rolle spielt denn die Verflechtung von Behörden, Dienstleistern, NGOs in diesem ganzen EU-Milieu? Fördert das diese Vetternwirtschaft?
Ja, es gibt viele Dinge, die da zusammenspielen. Einmal hat man natürlich immer grenzüberschreitende Fälle und muss eine Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden organisieren. Und das ist nicht immer ganz einfach. Dann hat man eine Vergabepraxis, die zu Vorteilsnahmen einlädt. Den europäischen Ermittlern ist zum Beispiel ein Netzwerk in Ungarn in die Hände gefallen, wo extrem viel Geld, was die EU als Subventionen gibt, schlichtweg veruntreut wurde. Da wurden dann Brücken finanziert, die niemals entstanden sind. Da wurden Straßen finanziert, die nicht gebaut wurden und so weiter. Also da gibt es in dieser grenzüberschreitenden Finanzierung gibt es einfach eine Schwachstelle. Das andere ist aber auch, dass natürlich das Thema Transparenz und Immunität der Abgeordneten oder auch der Würdenträger, der Institutionsleiterinnen und Leiter, dass das immer wieder Ermittlungen behindert. Bis so eine Immunität aufgehoben wird, dauert das ein bisschen und da haben dann die Verdächtigen auch noch alle Zeit der Welt, mögliche Beweise aus dem Weg zu schaffen. Man erinnert sich ja vielleicht die Griechin Kylie vor 3 Jahren mit dem Katar-Geld, bei der wurden Koffer voll Geld in der Wohnung gefunden. Das gab ein Ermittlungsverfahren, das gab auch eine Strafe, sie musste zurücktreten. Aber sie ist natürlich auch inzwischen wieder auf freiem Fuß. Oder an der Spitze des Ganzen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ganz offenbar sehr freihändig per SMS für Milliarden Euro Impfstoffe bei Pfizer bestellt hat. Diese ganzen SMS sind nie wieder gefunden worden, sind irgendwie verschwunden und die Ermittlungen laufen, aber sie laufen scheinbar ins Leere, jedenfalls kommt seit Jahren dabei nichts raus. Das sind alles Dinge, die wir wissen, die wir sehen und die das Vertrauen eben in diese Institution stark beschädigen.
Wir haben den Fall Mogherini, Sie haben jetzt gerade das Qatar-Gate oder Pfizer-Gate auch erwähnt. Es scheint irgendwo ein systematisches Problem in der EU-Verwaltung vorzulegen. Wird das irgendwo adressiert, zumindest von der Opposition im Parlament? Ist das auf den Traktandenlisten, dass sich da irgendetwas tut?
Das wird schon adressiert, aber natürlich wie immer eher von den kleineren Parteien. Bei den Großen, die ja alle in Koalitionen oder in Verabredungen miteinander verbunden sind, da ist das eher nicht ein großes Thema. Also wenn man das bei der EVP anschaut, der Europäischen Volkspartei, den Konservativen, aber auch bei den Rechten und auch bei den Linken wird es weniger konkretisiert als wirklich bei den kleinen Splitterparteien, die sich natürlich darauf stürzen. Das Ganze ist so ein System, wo man sich gegenseitig eher schützt, als sich gegenseitig ehrlich zu machen oder eben Transparenz herrschen zu lassen. Und das ist keine gute Entwicklung. Es gibt natürlich die europäischen Strafverfolgungsbehörden und die decken das auf. Ich meine, das ist am Ende die gute Nachricht. Es gibt unabhängige Ermittlungen da. Allerdings, die stellen fest, ja, da ist einiges im Argen. Aber sie stellen genauso fest, wir werden hier auch schlecht finanziert. Wir haben unglaublich viele Leerstellen, also offene Stellen, wo unsere Ermittler einfach zahlenmäßig unterlegen sind. beklagen und bedauern das immer wieder, aber das ändert sich dann auch nicht in dem Maße, wie die das gerne wünschten. Also es ist ein System, wo die Politik eher intransparent ist und auch nicht so genau auf das eigene Tun hinschaut und wo die unabhängigen Ermittler eher überlastet und unterfinanziert sind, um das Ganze, so wie es sich gehört, dann auch freizulegen und mal den Finger darauf zu zeigen.
Es gibt ja keinen guten Zeitpunkt für einen Korruptionsskandal. Der hier ist aber besonders schlecht. Die EU versucht verzweifelt derzeit, sich punkto Bedeutung aufzuschwingen zu den anderen großen geopolitischen Machtblöcken. Wie stark kann jetzt so ein Einzelfall das ganze Unternehmen beschädigen?
Ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Wenn man in den geopolitischen Machtblöcken, wie Sie sagten, schaut, dann nehme ich nicht an, dass ein Machtblock wie zum Beispiel der russische oder der chinesische oder auch der amerikanische frei von solchen Korruptionsskandalen sind. Das kriegen wir hier vielleicht nicht so mit oder das wird auch in einigen dieser Systeme wahrscheinlich gar nicht so benannt. Aber je größer so ein System ist, desto mehr schwarze Schafe sind da drin. Ich glaube, das Problem liegt mehr darin, dass wir natürlich dieser EU zunehmend misstrauen, dass sie eine Konstruktion ist, die jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat und im Grunde genommen die Verantwortlichen dort sich so fühlen und so verhalten, wie sie das auch schon vor 50 Jahren gemacht haben, als das eine Institution war, die uns weitergebracht hat und die zunächst mal für Frieden in Europa, in Westeuropa gesorgt hat. Dieses zentrale Argument gilt immer noch, aber im Grunde genommen hat sich die EU nicht verändert. Sie ist nicht demokratischer geworden, sie ist nicht näher ans Volk herangerückt. Sie hat auch in ihrem Zusammenhalt seit der Einführung des Euro eigentlich keinen großen Schritt mehr nach vorne getan. Und da liegt das Problem. Man fragt sich, wie nah ist die EU eigentlich an den Menschen und wie ist ihre Bedeutung heute noch? Und darauf findet sie keine Antwort. Und wenn dann noch Korruptionsskandale wie jetzt der aktuelle dazukommen, dann wird es mit der Legitimität oder Legitimierung dieser Suprabehörde, also supranationalen Behörde oder auch Superbehörde, wird es natürlich immer schwieriger.
Das heißt, das Vertrauen der Bürger in den Mitgliedstaaten, das ist es, das in erster Linie einen Knacks erleiden kann.
Das ist es. Wenn Sie sehen, wie die Wahlbeteiligungen sind, dann ist das ja für viele einfach so weit weg und so fern, gefühlt so fern, dass sich keiner mehr sehr dafür interessiert, beziehungsweise die Ablehnung eigentlich immer größer wird. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie tief die EU in die Länder hineinregieren kann, Stichwort Klimapolitik, Stichwort Migrationspolitik, dann ist das natürlich ein Missverhältnis. Auf der einen Seite diese Entfernung, dieses Raumschiff Brüssel, dieses Desinteresse, was es nach außen erzeugt, und auf der anderen Seite die intensive Eingriffsmöglichkeit in die Souveränitäten und in die Möglichkeiten, die die Länder haben, bis hinunter zu jedem Einzelnen. Das ist schon ein krasses Missverhältnis, was nach einer neuen Balance schreit.
Der Journalist Oliver Stock über den jüngsten Korruptionsskandal innerhalb der Europäischen Union. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlich gern.